Aber bevor ich beginne, möchte ich kurz beten, was ich meistens den Herrn bitte, sei. Vater, wir danke für deine Gnade, dass wir dein Wort haben, danke, dass wir dich kennen dürfen. Ich danke dir für die Grüße hier, jeder Einzelne, dass sich die Mühe gemacht hat, hierher zu kommen, den Weg auf sich genommen hat und Hunger hat nach deinem Wort. Bitte hilf uns allen, dein Wort besser zu verstehen, es korrekt auszulegen und auch natürlich anzuwenden in unserem Leben und auch im Leben unserer Geschwister, der Gemeinde, unserer Schafe, die du uns anvertraut hast. Danke, Jesus Christus, für dein Opfer, für deine, ja, für dein Bezahlen für uns, dass du uns geliebt hast und mit uns, dich über uns erbarmt hast, dass wir überhaupt diesen Dienst tun können. Ich bete, dass du uns begleitest, selbst in dieser Stunde uns Weisheit und Einsicht gibst in diese, ja, auch etwas komplexere Thematik, die nicht ganz einfach ist zu verstehen. So wollen wir uns einfach dir anbefehlen. In Jesu Namen. Amen. Also ich möchte dich kurz vorstellen, für diejenigen, die mich nicht kennen. Mein Name ist Pascal Grosjean, also ein französischer Name. Ich bin aus der Schweiz und ich wohne in Berlin. Die Frage ist natürlich, wie kommt das? Gut, das will ich euch jetzt nicht erzählen. Das ist eine lange Geschichte. Ich wollte ursprünglich Missionar in Russland sein, bin dann gescheitert und bin über Umwege nach Berlin gekommen und ich bin auf dem Wege die Schweiz hier stecken geblieben. So, ich bin seit über 20 Jahren hier. Ich habe Gemeindeaufbau gemacht, Gemeindegründung. Bin ich schon dabei, sind wir jetzt auch am Dürren, seit 2019. Im Herzen Berlins, in der Nähe vom Alexanderplatz, Berlin-Prenzlauer Berg, wenn das irgendwie was sagt, vielleicht. Ehemaliges Arbeiterviertel im Osten Berlins. Und da bin ich einer der Pastoren dieser Gemeinde, zusammen mit Thomas Wesselmann, den vielleicht auch einige von euch kennen, und André Förster. Wir dürfen da seit 5,5 Jahren im Dienst stehen. Davor habe ich aber auch schon mindestens 15 Jahre schon im Pastoralendienst gedient. Ich bin Absolvent des EBTCs 2007. Ich bin Absolvent vom Master's Seminary 2013 und bin dann seitdem zurück in Deutschland im Dienst und darf seit 2 Jahren Lehrer für Hermeneutik sein am EBTC Berlin. Und deshalb ist es kein Zufall, dass wir heute über dieses Thema sprechen. Schön. Jetzt wollte ich aber euch noch ein paar Fragen stellen, bevor wir anfangen. Ich durfte mit einigen von euch schon sprechen heute ein bisschen. Wer von euch ist Ältester einer Gemeinde? Hände auf. Okay, es sind schon einige. Wer von euch hat sich schon mal ausführlicher mit dem Thema Hermeneutik beschäftigt? Doch auch schon. Sehr schön. Einige auch nicht. Gut. Das ist die Schwierigkeit bei diesem Thema. Ich möchte euch ja alle mitnehmen. Und einige haben sicherlich mehr Vorkenntnisse, andere weniger. Deshalb verzeiht es mir, wenn ihr jetzt vielleicht Dinge hört, die ihr schon kennt, dann ist es einfach eine schöne Auffrischung. Ich weiß, einige haben sogar gesagt, sie haben BMW gemacht oder so. Ihr kennt das sicherlich schon alles. Was wir heute machen wollen oder was ich gerne machen würde, ist diese Frage, warum Hermeneutik für den Ältesten wichtig ist oder vielleicht auch vielmehr, wie können wir eine Kultur der gesunden Hermeneutik in unseren Gemeinden kultivieren oder fördern? Das ist so ein bisschen die Frage. Also wir verstehen das Thema vielleicht schon. Wir haben uns damit beschäftigt, mit Schriftauslegung, bist du dabei, was Hermeneutik ist, was wir darunter verstehen, was wir darunter nicht verstehen. Das ist auch etwas, was ich immer wieder merke, in der heutigen Christenheit besonders wichtig, dass wir Begriffe definieren. Was meinen wir damit, wenn jemand zu mir kommt und sagt, du bist Calvinist? Dann sage ich, okay, dann sag mir mal, was meinst du genau damit? Weil das ist dann interessant, dass dann so ganz verschiedene Ideen da manchmal im Umkreis und im Umlauf sind. Und deshalb ist es auch wichtig, wenn wir ein solches Thema sprechen wie Hermeneutik, dass wir sagen, wovon sprechen wir denn eigentlich? Was ist das denn überhaupt, Hermeneutik? Deshalb möchte ich das trotzdem definieren, auch wenn es vielleicht für einige von euch eine Form ist. Aber lasst mich mal ein bisschen beginnen hier. Ich glaube, wir leben in einer, ich nenne es, hermeneutische Krise in den Christen. Was meine ich damit? Nun, das ist meine persönliche Erfahrung, sicherlich auch die Erfahrung von euch, dass ihr viele Fragen, dass euch viele Fragen begegnen. Als Älteste und Lehrer. Und viele Verse werden heute aus dem Kontext gerissen. Der Pastor John MacArthur, wo ich ja 3 Jahre auch in seiner Gemeinde sein durfte, hat es mal schön auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, die Hälfte des Christentums basiert auf Versen, die aus dem Zusammenhang gerissen sind. Es gibt ganz viele solche Fragen, die uns begegnen. Zum Beispiel die klassische Frage, woher weiß ich, dass dies die richtige Auslegung ist? Es gibt doch so viele verschiedene Meinungen. Und jeder interpretiert die Bibel anders. Richtig? Das kann doch letztlich keiner wissen. Oder einer meiner Lieblinge ist auch, Paulus hat doch irgendwo mal gesagt, oder irgendwo in der Bibel steht doch, so, Doppelkopf, und dann geht's los. Also das ist dann schon mal ganz schwierig, weil dann müssen wir erstmal, okay, was steht denn da noch drumherum, zum Beispiel. Ja, entscheidend. Also was sind so meine Top 5? Ich habe das mal so überlegt, okay, was sind eigentlich so meine Top 5, wenn es darum geht, Verse aus dem Kontext zu reißen? Nun, einer meiner Top 5 ist Matthäus 7, Vers 1. Richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Also, kritisiere mich bloß nicht. Oder ein anderer Liebling, wenn nur 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da ist die Gemeinde. Richtig? Nicht ganz so, wie es nachschlägt in Matthäus 18. Oder ein anderes Beispiel. Wer an mich glaubt, der wird die Werke auch tun, die ich tue, und wird größere als diese tun, weil ich zu meinem Vater gehe. Das heißt, wir tun größere Werke, als Jesus getan hat. Oder? Wichtig. Also, das ist jetzt alles falsch, okay? Ihr guckt mich alle an. Wenn ich Zebra ohne Streifen wäre, das ist alles falsch, natürlich. Das ist alles, aber ich zeige einfach nur diese Verse. Ihr kennt sicher noch andere, die euch begegnet sind. Oder hier noch ein Liebling. Wer in einer Sprache redet, der baut sich selbst. Zungenreden ist also eine Gebetssprache zur Selbstauferbauung. Ist auch direkt aus dem Kontext gerissen. Oder auch noch ein schöner hier. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt doch alle Menschen gleich. Nicht wahr? Solche Sachen begegnen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eben nicht Lehre außerhalb des Kontextes machen. Kontext bedeutet Zusammenhang. Es gibt verschiedene Kontexte, wir können jetzt nicht darauf eingehen, aber ich rede mal von einem unmittelbaren Kontext, das heißt ein Zusammenhang im Text selber, aber dann auch von einem weiteren Kontext, was dann eben auch um kulturelle Hintergründe geht, um Geografie, um schlussendlich um Absicht des Autors, warum hat er überhaupt geschrieben, all diese Fragen damit. Das stehen wir alles so ein bisschen unter dem großen Thema Kontext oder Zusammenhang Hintergrund. Und ich möchte euch einen anderen Klassiker vorstellen, der ist vielleicht hier in Deutschland nicht so bekannt wie in Amerika, das ist Philipper 4,13. Da heißt es, ich kann alles durch den, der mich stark macht, Christus. Weißt du, wie viele von euch haben mal so ein paar so christliche amerikanische Filme gesehen, wie zum Beispiel Facing the Giants oder sowas. Es geht also um Football-Spiele und da wird eben so ein Vers dann auch benutzt. Ja, du kannst alles tun, du kannst mit Christus, kannst alles tun, auch die Football Champions League gewinnen. Dann musst du nur genug auch. So. Das ist das Problem. Ich kann jeden Sportwettkampf gewinnen oder ich kann jeden Test in der Schule bestehen, obwohl ich das dafür gelernt habe. Das ist nicht die Idee des Verses. Und natürlich, das ist ein bekannter Vers, mir ist das bewusst. Das ist wahrscheinlich für einige von euch ein bekanntes Beispiel. Aber es ist manchmal hilfreich, an einem bekannten Beispiel Dinge sichtbar zu machen und dann so ein bisschen zu sprechen. Das ist die Problematik, die uns begegnet. Immer wieder habe ich solche Gespräche. Leute fragen mich, ja, woher willst du denn wissen, dass wir die richtige Hermeneutik verwenden? Woher willst du denn wissen, dass das die richtige Auslegung ist? Wir brauchen einen Spielregler. Wir müssen nicht nur schauen, sondern gut beobachten. Was benötigen wir also? Lass uns zunächst ein bisschen über das Wesen der Hermeneutik sprechen. Das ist Hermes Ingenium. Das ist der Götterbote hier, das Bild. Was bedeutet Hermeneuo, das griechische Verb? Das bedeutet so viel wie jemandem helfen, ein Thema oder einen Sachverhalt zu verstehen. indem man ihn verständlich macht oder erklären oder auch interpretieren. Manche so wie sogar übersetzen. In einigen Stellen der Bibel wird dieses Wort, dieses Verb hermeneo auch in Kombination mit anderen Präpositionen verwendet. Das müsst ihr euch jetzt nicht alles aufschreiben. Es hat letztlich immer eine ähnliche Bedeutung. Zum Beispiel in Lukas 24, 27, die klassische Stelle. Und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus. Hermeneo heißt es da im Griechischen. Ist auslegen oder erklären, was sich auf ihn bezieht. Wichtig hier nicht, alles bezieht sich auf Christus, sondern nur zeigt ihnen, was sich auf ihn bezieht. Also die müssen auch genau lesen, okay, was ist damit gemeint. In Johannes 1, 38 heißt zum Beispiel für das Wort Didaskalos oder Rabbi, heißt es übersetzt Lehrer, das Wort übersetzt da ist Methermanuo, also genau da haben wir ein ähnliches Verb. Ist es Hermeneuo, was eigentlich so viel, wo wir das Wort Hermeneutik davon haben. Also das ist die Bedeutung des Wortes, da kommt es her. Es geht um Erklären, es geht um Auslegen, es geht um verständlich machen. Ja. Wenn wir von angewandter Hermeneutik sprechen, dann sind es die Spielregeln. Und die Spielregeln, die legt die Schrift sogar selber fest. Es ist interessant, ich sage den Leuten, ich habe die Bibel kommt mit Hermeneutik inklusive. Das ist ein Paket. Also wenn wir die Bibel aufmerksam lesen, dann stellen wir plötzlich fest, wie die neutestamentlichen Autoren die alttestamentlichen Stellen auslegen. Und da gibt es auch ein paar Schwierigkeiten, das bin ich mir auch bewusst. Wir bleiben jetzt hier bei den Grundlagen. Okay? Wir sehen, wie verstehen sie den Text? Wie legen sie den Text aus? Wie hat Jesus den Schöpfungsbericht ausgelegt, wenn er über die Ehe und Ehescheidung spricht, in Matthäus 19 zum Beispiel? Dann spricht er genau davon, wie Gott sie geschaffen hat, als Mann und Frau. Er versteht den Text wörtlich. Er nimmt ihn als historische Erzählung und nicht als Allegorie oder sonst irgendwas. Ja, also wir sehen, die Schrift selbst zeigt uns, mit welcher Hermeneutik wir an sie dran ist. Okay, also wir können sagen, Hermeneutik könnte man als Spielregeln oder Prinzipien definieren. Das ist im Straßenverkehr. Da braucht es Spielregeln. Ja, da muss ich wissen, bei Rot muss ich anhalten, bei Grün darf ich fahren. Wenn ich das verdrehe, dann kann das fatal werden. Richtig? Ja, wir legen zum Geld gut. Aber kann ich da sein. Aber, wenn ich das mit den Leuten fahre, der Aussage beschrift, dann kann ich es eben genauso fatal. Das ist das Problem. Lass uns ein bisschen weitergehen. Wir haben schon eine weitere schöne Tabelle mitgebracht. Das ist einfach, dass ihr mal sehen könnt, wie wichtig ist eigentlich die Hermeneutik. Wie bedeutend ist dieses Hermeneutik. Hier ist übrigens jemand mit dem U-Bau. Prinzipien der Auslegung. Das ist das, was man auch hier kann. Der Christen sprechen. Wir definieren Hermeneutik als Prinzipien der Auslegung. Also nicht Exegese, das ist die Auslegung, nicht die Anwendung und auch nicht die Verkündigung, sondern die Prinzipien, die Regeln, die Gesetze, das ist die Hermeneutik. Manche verwechseln das und denken, Exegese ist auch Hermeneutik und Anwendung ist auch Hermeneutik. Aber natürlich, die Hermeneutik hat immer das Ziel, dass wir in die Anwendung gehen. Aber wenn wir von Hermeneutik sprechen, sprechen wir von den Spielregeln, von den Prinzipien. Und hier sehen wir, Gott offenbart sich in seinem Wort, das ist dann so, Gottes Wesen, wird ausgedrückt in der Schrift. Wir haben Einleitungsfragen zur Bibel, das ist eben Herkunft, Textüberlieferung, Textkritik, wenn man das was sagt. Wir haben ganz viele Manuskripte, von denen können wir den originalen Text herstellen. Biblische Ursprachen, Griechisch, Hebräisch, Aramäisch, das sind wichtige Fragen, aber dann kommen wir schon bereits zu Hermeneutik, die Prinzipien. Die Spielregeln, wie schon gesagt, haben die Bibel selbst festlegt. Und darauf baut dann auf die Exegese, das heißt die Auslegung. Also anhand der Spielregeln setzen wir dann die Auslegung um. Die Auslegung ist angewandte Hermeneutik, das heißt auch mein Fach heißt dann so angewandte Hermeneutik. Wir gehen oft dann daran, weil die überlegen mir was aus, wie man das ist, welche Anwendung wir umgehen. Aber in Hermeneutik selber streng genommen sind wirklich nur die Prinzipien. Und darauf baut auf Theologie, das ist systematische Theologie, Apologetik, Teilung des Glaubens, biblische Seelsorge und auch die Predigt, Also wir sehen, wie grundlegend die Hermeneutik ist. Es ist sehr grundlegend. Ich sage mal so, es ist wie ein Problem im Grundbau. Wenn wir da Probleme haben, dann wird alles, was wir daraus bauen, sehr wackelig. Und deshalb ist es wichtig. Wie wichtig ist Hermeneutik? Sehr wichtig. Nächste Folie. Das ist die Herausforderung im Bereich. Was wollen wir überbrücken mit der Hermeneutik? Nun, wir haben die Schwierigkeit, die Bibel wurde uns nicht im Fahrtbuch gegeben. Okay. Die Bibel wurde wann geschrieben? In welchem Zeitraum?
Das ist ein Heck.
Wann wurde die Bibel geschrieben? In welchem Zeitraum ungefähr? Wer weiß das?
Oh, 500 vor Christus, 90 nach Christus.
Genau, ungefähr so. 1500 vor Christus bis 90 nach Christus. Also wir reden hier von 1500 Jahren. Wir sind wie weit weg von dem Neuen Testament, ungefähr 2000 Jahre. Manchmal sogar noch weiter. Die Geschehnisse, die beschrieben werden, gehen noch weiter zurück. Noch zum Beispiel, oder die Geschichte Abrahams. Und das ist das, was wir hier sehen. Das ist ihre Stadt. Ich nenne das mal so, ihre Stadt oder ihr Land. Da hat sich die biblische Geschichte abgespielt, in dieser Zeit. Und hier dazwischen haben wir quasi eine Art Fluss, den wir überqueren müssen. Dieser Fluss ist wie eine Art Barriere zwischen unserer Zeit und der damaligen Zeit, zwischen heute und damals. Hier haben wir zum Beispiel Kultur. Das ist das, was Menschen hervorbringen. Das sind Sitten, das sind Gebräuche, das ist Kleidung, das sind verschiedene Dinge. Wenn wir jetzt von der Kultur her kommen und sagen, okay, damals hat man so, ist man sich so und so gekleidet, hat man die Sandalen getragen oder man hat einen Vertrag abgeschlossen, indem man einen Sandalen dem anderen gegeben hat. Man ist zwischen zwei Tierhälften durchgegangen. Solche Dinge, das machen wir heute nicht mehr so, oder? Ich weiß nicht, ob jemand von einem Tier geteilt hat und so einen Blutsbogen Vertrag abgeschlossen hat. Ich glaube nicht. Also Kultur. Dann habe ich die Sprache, wie schon gesagt. Hebräisch, Griechisch. Das sind ganz andere Sprachen. Die funktionieren ganz anders als Deutsch. Oder Englisch oder Französisch als Korrektur. Das ist also wichtig. Die Sprache trennt uns irgendwie von dieser Zeit. Dann natürlich die Zeit, eben, es ist Vergangenheit, es ist Geschichte. Dinge waren anders, politische Verhältnisse waren anders. Es ist sowieso an einem anderen Ort, deshalb haben wir auch Situation, Geografie. Ich meine, mehr von euch war schon mal in Israel. Hände hoch. Okay, doch schon einige. Was ist der Unterschied zwischen Israel und hier? Grundsätzlich.
Was?
Geografisch und so weiter. Klimamäßig.
Wir haben noch mal.
Es ist wärmer.
Ich habe schon
gesagt. Wird zu kalt.
Für mich dann nicht.
Aber ich friere sehr schnell. Aber das ist der Punkt. Es ist Wüste, es ist andere Vegetation. Wir lesen von Feigenbäumen, wir lesen von solchen Dingen, die hier nicht wachsen, die nützlich hier nicht gefilden. Also wir haben sogar da, mit der Geografie, mit der Situation, wir haben diese verschiedenen Barrieren. Und es gibt sogar noch eine weitere Kluft, die jetzt hier gar nicht aufgeführt ist.
Also die natürliche Kluft.
Was meine ich da? Ich meine damit, dass die Bibel uns ja nicht nur in einer bestimmten Zeit, in einem bestimmten Raum, in einer bestimmten Geschichte Gott offenbart, sondern dass sie uns eben Gott offenbart. Das heißt, wir müssen erwarten, dass es Spannungsfelder gibt. Dinge, die wir vielleicht nicht auflösen können. Weil uns werden übernatürliche Realitäten mit menschlichen Worten deutlich gemacht. Natürlich was an Visionen von Hesekiel oder auch das Buch der Offenbarung natürlich überlegt, dann merkt man schon, okay, er spricht hier von irgendwelchen viergesichtigen Cherubimen und irgendwelchen Wesen und das sind Dinge, die kennen wir hier nicht. Und er sagt auch immer nur so, das ist wie, das sah aus wie, weil er kann es gar nicht wirklich beschreiben, das ist übernatürliche Realität. Er kommt auch dazu, dass unser Gott zum Beispiel drei Personen und eine Gottheit ist. Er kommt dazu, dass die Bibel uns zeigt, dass wir Menschen 100% verantwortlich sind für alles, was wir tun. Und Gott ist trotzdem 100% souverän und ist das mächtige bei allen Entscheidungen, die wir treffen. Wie passt das zusammen? Ich weiß es nicht. Es ist die Struktur. Wir können nicht alles auflösen. Und auch das trennt uns von der damaligen Zeit. Was ist jetzt unser Ziel? Mit der Hermeneutik.
Ich spiele Räder mit Jesus.
Und das Ziel ist hier, über diese Brücke zu gehen.
Die Prinzipienbrücke.
Unser Ziel ist herauszufinden, Was ist das zeitlose Prinzip? Was ist das ewig gültige Prinzip? Und das finden wir auf verschiedenen Arten heraus, indem sich Dinge wiederholen in der Schrift, indem Dinge aus absolut beschrieben werden, indem sie geboten werden und nicht aufgehoben werden, indem sie im Neuen Testament wiederholt werden, das, was im Alten besagt. Und zwar die verschiedenen Arten, wie die Bibel das deutlich macht, dass es sich hier um ein zeitloses Prinzip handelt und eben nicht ein zeitgebundenes. Wenn man das geschafft hat, dann gehen wir hier rüber in die heutige Zeit und überlegen uns, wie kann man dieses zeitlose Prinzip in unserer Zeit umsetzen. Aber wenn wir uns nochmal überlegen, das werden wir mal schon anschauen, Philipperbrief, was Paulus da sagt, was hat es damals bedeutet? Das heißt, der damalige Autor, was wollte er der damaligen Hörerschaft verdeutlichen? Was war das Prinzip, was er deutlich macht mit dieser Aussage in Philipper 4,13? Und dann können wir es rüberlegen in unsere Zeit und legen, was bedeutet das jetzt für uns heute? Ist das einigermaßen klar? Da gibt es Fragen, natürlich mal. Es gibt zwar am Schluss noch die Möglichkeit, ich habe immer noch Zeit einzuräumen und Fragen zu stellen, aber das ist einfach so, dass wir wissen, worüber sprechen wir überhaupt. Nur Verständnisfrage.
Erstens, wo was ist das?
Okay, das ist keine Börse geben. Ja, das ist das. Es gibt dann nach dieser Stunde ein Quiz.
Das ist ein Quiz.
Da haben wir noch
ja. Ja. Dieses das zeitlose Prinzip gleich der zeitlosen Wahrheit.
Ja, genau. Kann man auch sagen. Zeitlose Wahrheit, zeitloses Prinzip. Also dieses Allgemeingültige, was Gott uns heute sagt. Also das müsst ihr euch merken. Dieses zeitlose Prinzip. Und man sagt mal, diese Bedeutung des Textes.
Yeah.
Das ist das, was das Wort Gottes ist. Das Wort Gottes ist die Bedeutung des Wortes Gottes. Müssen wir verstehen. Und die Bedeutung ist die ursprüngliche Absicht des Autors. Also nicht das, was wir fühlen, denken, was es für mich bedeutet zunächst mal, sondern es wolle der Autor, also beabsichtigt werden. Was war seine Absicht? Das ist wie wenn du einen Brief schreibst, du schreibst den Brief deiner Frau, dann hast du eine bestimmte Absicht, oder? Oder du schreibst den Brief einem Freund, dann hast du eine bestimmte Absicht, du wirst irgendwas kommunizieren. Das ist die Bedeutung eines Briefes. Wenn dann jemand anderes kommt und nur einen Abschnitt aus diesem Brief zitiert und dem eine komplett andere Bedeutung gibt, dann sagst du was? Moment, du missrepräsentierst mich hier komplett. Das ist auch richtig. Genau dasselbe, was man in der Bibel. Du wirst aufpassen, dass wir Gott nicht missrepräsentieren. Das passiert mit schlechter Hermeneutik. Also, jetzt richtige Hermeneutik, nochmal hier, was der Autor ursprünglich kommunizieren wollte, das ist die Bedeutung. Also die Bedeutung eines Textes ist das, was der Autor ursprünglich sagen wollte. Das ist so wichtig, das hämmere ich meine Studenten regelrecht recht ein. Ich frage sie jedes Mal. Was bedeutet eines Textes? Und dann bin ich genau das höre. Die ursprüngliche Absicht des Autors. Weil das ist ein Problem. Ihr kennt diese typische, man kommt zusammen aus Auskreisen, wir lesen zusammen einen Text und dann heißt es, also dieser Text bedeutet für mich das. Oder er fühlt sich an wie ich oder wie ein. Und das ist nicht einem geht's überhaupt. Es geht erstmal darum, was wollte der Autor ursprünglich analysieren. Da natürlich die Anwendung ist dann, die Reaktion des Lesers auf die Bedeutung, auf dieses zeitlose Prinzip. Und das ist dann die Anwendung. Wir wollen schon was anwenden. Wir wollen nicht in der Theorie stecken bleiben. Wir müssen erst Prozessen. Und das ist genau das, was ich vorhin schon erklärt habe. Ich will nochmal euch aufgelistet. Erstens, verstehe den Text in ihrer Stadt. Beschäftige dich mit der Kultur von damals, mit den Sitten von damals, mit der Situation. Jetzt in unserem Fall bei Paulus wäre das, wo ist Paulus gerade?
Gefängnis,
in Rom, genau, wurde festgenommen. Und dann lesen wir, wenn wir den Brief durchlesen, sehen wir, er sagt, okay, macht euch keine Sorgen, er schreibt an wen? An Philippi. Philippi, die antike Stadt Philippi, wir müssen vielleicht ein bisschen was herausfinden, was war das für eine Stadt? Die waren sehr stolz auf ihr Bürgerrecht. Das war eine Provinzstadt, quasi so eine unabhängige Stadt. Da waren ganz viele römische Veteranen untergebracht. Also Leute, die stolz waren auf ihre Unabhängigkeit und ihr Bürgerrecht. Aber da passen doch nicht oder? Genau. Also es hat ja einen Grund, warum Paulus das nennt. Er hat eine bestimmte Absicht, die damit verfolgt. Am nächsten Breite des Flusses, wo liegen die Unterschiede? Was ist der Renduins von der ursprünglichen Hörerschaft? Und hier ist auch das Interessante, der Fluss kann ein bisschen breiter sein oder ein bisschen schmaler sein. Ja, manchmal im Alten Testament ist er sehr breit. Da haben wir natürlich noch ein anderes Heilszeitalter. Wir haben einen anderen Bund, den Alten Bund. Und jetzt hier im Philipperbrief ist der Fluss etwas weniger breit, aber das ist schon Gemeinde. Spricht immerhin eine neutestamentliche Gemeinde an, aber doch gibt es immer auch Dinge, die uns trennen vom antiken Philippi. Wer von euch hat das antike Philippi mal gesehen, den Griechenmarkt? Keiner von euch. Würde ich euch mal empfehlen. Also Philippi, Thessaloniki, war ich mal in Athen und so weiter. Sehr spannend, dass man da so sehen kann. Was noch übrig ist, das ist nicht mehr so viel. Aber man kann so von den Gegebenheiten, da ist noch eine Gefängniszelle, die man ausgegraben hat und solche Sachen, sollte man sich mal angucken. Kann man auch auf dem Internet, man kann sich auch Bilder anschauen. Es gibt genügend Materialien, mit denen man uns diese Dinge zu Gemüte führt. Dann überqueren wir die Prinzipienbrücke, eben dieses zeitlose Prinzip. Und dann auch wichtig, wir konzentrieren die biblische Karte, das meine ich damit. Wir schauen, was sagt der Rest der Bibel, was ich vorhin gesagt habe. Wir finden heraus, dass es ein zeitloses Prinzip ist. Es muss irgendwie wiederholt werden. Es muss an anderen Stellen bestätigt werden. Es muss irgendwie so einen roten Faden geben durch die Schrift, damit wir sagen können, dass es wirklich Zeit gibt. Das ist etwas halt deutlich, dass es zu allen Zeiten gilt und nicht nur zum Beispiel nicht nur für Israel damals. Das ist wichtig. Dann kommen wir zu diesem Schritt, dass wir verstehen, was sagt der Text jetzt in unser Stamm. Also Schritte 1 bis 4 behandeln die Bedeutung oder die ursprüngliche Absicht des Textes, während Schritte 4 bis 5 dann mit der konkreten Umsetzung in unserer Zeit beschäftigen. Wichtig, wir sprechen hier von Hermeneutik. Das ist schon wieder der ganze Prozess, hier der Exegese, der Auslegung. Okay? Aber während dieses Prozesses kommen Prinzipien zum Tragen. Das Prinzip der einen Bedeutung, irgendwas ist die Absicht des Autors, die wir herausfinden. Das Prinzip der Wörtlichkeit, dass wir auf die Grammatik achten. Ja, ich weiß, manche von uns mögen Grammatik nicht, aber wenn ihr Bibel auslegen sein wollt, dann müsst ihr euch mit Grammatik anfreunden, so ihr Freund. Also holt eure Schulbücher raus aus der 4. Klasse, damit ihr wisst, was ist ein Verb, was ist ein Adjektiv, was ist ein Adverb, was ist der Unterschied, und es ist nichts zum Essen. Okay. Gut. Das müssen wir uns damit beschäftigen. Und dann gibt es eine ganze Reihe andere Spielregeln, die wir beachten müssen. Und von deren wir dann hier diese Brücke überqueren in unserer Zeit. Also was ist das theologische oder zeitlose Prinzip unserer Stelle? Wie gesagt, ich gebe euch das jetzt einfach mal so. Das ist natürlich das, was damit eben zum Studium und vor dem Anwenden der Prinzipien rauskommen soll. Ich habe hier ein kleines Zitat für euch aus einem Buch, das heißt Grasping God's Word, gibt es leider nur auf Englisch bis jetzt heute. Wenn Sie die theologischen Wahrheiten oder Grundsätze, die ein Text vermittelt, herausfinden, machen Sie sich Gedanken darüber, was in dem Text zeitlos ist und beginnen die Kluft zwischen dem biblischen Text und der heutigen Welt zu überbrücken. Also hier Philipper, ich habe mal das in der Grafik dargestellt, damals, heute, und dann haben wir in der Mitte dieser Schnittweg, zeitlose. Dann wollen wir hin. Das wollen wir herausfinden. Was ist diese zeitlose Wahrheit, das für beide Welten gilt, für die damalige und auch für die heutige? Habt ihr alle Bilder gemacht? Sehr schön. Dürft ihr gerne machen, ist kein Copyright drauf. Das war nicht meine Idee. So, das ist das theologische Prinzip von Philipper 4,13. Wir haben schon ein bisschen zusammengetragen. Paulus war im Gefängnis. Es geht ihm nicht so gut. Trotzdem wird sein Dienst aber schlicht behindert. Wenn man den Philipperbrief mit mir aufschlagen und ja, von bisschen Bibel aufschlagen wollen, dass es nicht eine Theorie ist, sondern auch Franzis Philipperbrief 1. Und ich versuche euch jetzt einfach wirklich im Chat-Tour-Durchgang. Eines der wichtigsten Dinge, was ihr machen müsst, wenn ihr euch mit einem Buch, zum Beispiel mit Philipperbrief beschäftigt, ihr müsst es lesen. Und zwar immer wieder. Das ganze Buch. Ja, das ganze Buch. Hier habe ich nicht so viel. Das ist eine kurze Notiz. Also den ganzen Brief lesen, damit ihr Gefühl bekommt den Flow, den Fluss des Arguments, alles, was hier passiert. Ich gebe euch jetzt einfach so ein paar Dinge, die Paulus sagt. Was sagt er hier, was sagt der Autor über die Absicht derer? Schaut euch mal Vers 12 an, Kapitel 1. Der sagt, ich will aber, Brüder, dass ihr was erkennt, wie das, was mit mir geschehen ist, sich vielmehr zur Förderung des Evangeliums ausgewirkt hat. Was können wir schlussfolgern? Philipper hat sich Sorgen gemacht. Oh, der große Apostel Paulus ist im Gefängnis. Panik bricht aus in Philippi. Was machen wir jetzt? Wir sind im Gefängnis, dass wir das Evangelium dahinter. Nein, ich kann euch beruhigen, es wird nicht passieren. Weil durch meine Festung wurden Menschen ermutigt. Vers 14. Einige verkündigen Christus sogar aus Neid. Aber das ist mir egal. Hauptsache Christus wird verkündigt. So beruhigt er die Philipper. Wie sind wir die Absicht vor? Wir werden sie beruhigen, wir werden sie trösten. Sie waren offenbar in Kontakt mit ihm, diese Gemeinde. Weiter hinten, in Kapitel 4, sehen wir danach noch, dass er sich freut. Zum Beispiel Vers 10. Ich habe mich gefreut. Worüber? Dass er an mich gedacht hat. Also diese Gemeinde war in engem Kontakt mit ihm. Er hat seinen Dienst unterstützt. Solche Dinge finden wir raus, wenn wir den Brief als Ganzes lesen und verstehen. Wir müssen verstehen, was waren die Absichten, was war die Idee des Paulus, was wollte er kommunizieren, was haben die Empfänger verstanden. Entschuldigung, es gibt doch noch jemanden in der ersten Reihe, das ist sehr schön. Ja. Ich habe gesagt, nehmen die jetzt weg, dann sitzen die in der ersten Reihe. Aber es gibt alles nicht gemacht. Okay, also wir sind gerade bei der Absicht von Philipper 4,13. Aber das ist ein einzelner Vers hier, in diesem riesigen Kontext, ich will mal alles verstehen, denn ich starte noch Christus. Da kann ich, er hat sich gefreut, er sitzt im Gefängnis, sie haben ihn gedacht, sie schicken ihm was zu seiner Versorgung, wahrscheinlich eben das Boot mit diesem Brief. Und so können wir sagen, die Bedeutung damals, wie er damals hat bei diesem Vers, schon gesagt, wenn es einfach hier, Paulus sagte den Philippern, dass er durch Christus, der ihm Kraft gegeben hat, gelernt hat, in einer Vielzahl von schwierigen Umständen zufrieden zu sein. Also ihr merkt schon, hier geht es nicht darum, ein Footballspiel zu gewinnen. Hey. Oder ein Fußballspieler zu kümmern. Sondern es geht darum, in schwierigen Umständen zufrieden zu sein. Aber wenn wir zurückgehen zu Vers 12, sehen wir das schon. Denn ich verstehe mich als arm sein, ich verstehe mich als reich sein. Ich bin mit allem und ihm vertraut. Ihm sogar einfache Umstände. Vor allem halt als Schwierigung. Weil, wie gesagt, wir haben gleich schon gesehen, dass sich die Philipper offenbar Sorgen gemacht haben. Und gedacht haben, was machen wir jetzt? Wie helfen wir ihm bloß? Und Paulus will sie entmutigen und sagen, nein, das hat Verfolgung des Evangeliums beigetragen. Seid ihr nur treu, lebt ihr nur weiter das Evangelium aus. Das ist zum Beispiel Kapitel 1, 27, wo er sagt, nur führt eure Würde des Evangeliums. Das ist mein Wunsch an euch, weil ich habe eure Gaben bekommen und ich bin zufrieden, mir geht es soweit gut. Denn ich habe sowieso gelernt, durch Christi Kraft mit allen zufrieden zu sein, in allen Umständen. Das ist schon mal herausfordernd. Und da haben wir auch schon das zeitlose Prinzip. Wenn wir das jetzt übersetzen, was hat es damals bedeutet? Was wollte Paulus den Philippern kommunizieren? Wollte ihn kommunizieren, macht euch keine Sorgen, auch wenn ich in schwierigen Umständen bin, durch Christus, er macht mich stark, dass ich auch in diesen Umständen treu bleibe. Und deshalb können wir das so formulieren. Gläubige können lernen, in einer Vielzahl von Umständen zufrieden zu sein, durch Christus, der ihnen Kraft gibt. Oder auch eine andere Möglichkeit, der Christus will den Gläubigen Kraft geben, in einer Vielzahl von schwierigen Umständen zufrieden zu sein, die sich daraus ergeben, dass sie treu nachfolgen. Also hier haben wir dann eine, das will ich gesagt, ist einfach ein Vers, ganz bewusst ein Beispiel gewählt. Das ist ein Prinzip verstehen. Sagen, okay, ich muss erst diese Deutung von damals herausfinden. Was hat das damals bedeutet? Die damalige Kultur, was war ein römisches Gedächtnis? Was war da los? Was war die Kommunikation zwischen den Philippern und Paulus? Was war überhaupt die Beziehung zwischen den Philippern und Paulus? Bei den Philippern ist es vielleicht nicht so schwer. Nehmen wir zwar an, ihr kommt zu einem Brief wie zum Korinther. Erste und der zweite Korintherbrief. Der erste und der zweite Korintherbrief sind eigentlich der zweite und der vierte Korinther. Dazwischen gab es auch andere. Dann haben wir Besuche. Paulus hat Korinth gegründet und dann öfters Besuch. Dann gibt es eine kulturelle Situation. Da gibt es viele Probleme da. Spezifische Dinge, die Paulus einstellt. soziokulturelle Probleme. Wir haben gesagt, ach, aber sie. Über Sklaven, über Ehen, Ehenschein. Über Rolle der Frau, Rolle des Mannes, über den Gottesdienst, über das Mahl des Herrn, über die Geistesgabe. Also denken. Wenn wir nicht verstehen, was die ursprüngliche Kommunikationssituation ist und uns Korinth als Vorbild nehmen, dann haben wir es geprägt. Es ist eine fleischliche Gemeinde, es ist eine Negativbeispiel. Das ist genauso, wie man es nicht machen sollte.
So wie es noch.
Also wenn du irgendwas lest im Korintherbrief, aufpasst. Und deshalb ist dieses Prinzip wichtig. Wenn man dann sagt, okay, was meinte Paulus damals, wenn er gesagt hat, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Das ist so ein Vers, den du hast von Charismatikern über den Kopf. Ja, Paulus hat gesagt, ich rede mehr in Zungen als ihr alle. Okay, gut. Okay. Lass uns mal den Kontext und schauen, was ist mal die Absicht des Autors schicken, was ist der Mann reintaucht. Das können wir uns die machen. Also, das ist verschämt. Und wenn wir feststellen, in diesem Kapitel hier, Paulus spricht sehr sarkastisch. Das ist eine Korrektur. Auch wenn er zum Beispiel sagt, wenn die alle zusammenkommen und dann jeder hat eine Lehre und eine Weisheit, dann ist es nicht eine Aufforderung, das zu tun, sondern es ist eine Kritik, das nicht zu tun. Weil sie nämlich diesen Chaos angerichtet haben in Korinth. Das waren die erste charismatische Gemeinde. Ja, die haben auch durcheinander geredet und alles und alles versucht, da irgendwie Ordnung reinzubringen. Dieses Chaos. Das ist ein Chaos, den wir dann alles her, die einen haben schon alles gegessen, die anderen waren betrunken. Das ist auch vorstellen, sowas. Aber wenn man sich mal mit den Kulten des ersten Jahrhunderts auseinandersetzt, Dionysios, der Weingott zum Beispiel, und Götzendienste, die verbunden waren mit Weinsaubereien und Sexorgien, und dass dann diese Kultur Einfluss hatte auf das, was die Korinther praktizierten beim Mahl des Herrn, dann kann man sich vorstellen, warum Paulus auch sauer war und gesagt hat, deshalb sind einige von euch geschlafen. Gott hat euch schon angefangen zu richten. Also müssen wir die Kultur verstehen, und ich bin es äußerst wichtig, dass wir das verstehen. Und dann können wir auch genau das machen. Ursprüngliche Bedeutung, was war damals los? Und war das, was sind jetzt die Prinzipien, die wir gewinnen? In 2000 Prinzipien?
Keine Body.
Das ist beispielsweise Ordnung in der Gemeinde.
Ein Prinzip.
Das wäre Ordnung beim Mahl des Herrn. Respekt, Ehrfurcht vor dem Mahl des Herrn und so weiter. Aber nicht unbedingt die kleine Mode aus Korinth in unserer Zeit importieren, nämlich Weinen, Schwierigkeit, Elf. Das sind Dinge, die müssen wir verstehen. Also was war es damals besser als vor? So, jetzt kommen wir zu der Frage. Wir haben all diese Dinge geschaut. Einige von euch sind jetzt hier und denken, boah, wow, das ist viel. Ja, das ist viel. Ihr habt jetzt hier einen Crashkurs bekommen von 3 Jahren über Leute. Okay, das ist Regel der Schriftauslegung, über Leute Geisen, über Leute 2 zusammen in,
so habe ich jetzt 40 Minuten gegeben. Das ist dann das Lied. Okay, zu sehen.
Es geht nur darum, dass ihr so ein bisschen einen Geschmack bekommt für diejenigen, die sich noch nie damit beschäftigt haben. Und die ihr euch schon damit beschäftigt habt, denkt vielleicht, der ist ein nächstes sehr wichtig, ist sehr wichtig. Jetzt ist die Frage, was machen wir jetzt mit unseren Gemeinden? Wie kriegen wir das hin, dass unsere Leute bei uns in unseren Gemeinden anfangen, so zu denken? Anfangen, zu Hause ihre Bibeln so zu lesen. Und du sagst jetzt vielleicht, schick sie alle ans EWTC, könnt ihr gerne machen, ich glaube, ein Schleichwerbung, aber das muss nicht sein. Es kann ja nicht jeder ans EWTC, es kann nicht jeder den Bibelstudium machen, deshalb ist die Frage, deshalb machen wir das ja, wir lernen, wir studieren, damit wir das weiter. Wenn ihr kommt ein bisschen eine Hilfe, ein Passwort, den ich auch persönlich kenne, Rick Holland, hat mal gesagt, Predigen ist öffentliche Hermeneutik. Man muss den Text richtig. Aber der erste Teil ist verbrannt. Predigen ist öffentliche Hermeneutik. Das heißt, so wie ihr mit euren Bibeln, das betrifft jetzt vor allem die Ältesten sind unter uns regelmäßig predigen. Ich gehe dann noch ein bisschen auf andere ein, aber das ist eine Pastorenkonferenz hier. Das heißt, ich spreche euch als Älteste, als Pastoren, als Prediger an. Was wir mit unseren Bibeln in der Kanzel machen, das werden die Geschwister damit zu Hause machen. Und deshalb ist es wichtig, wenn wir predigen, uns die Frage zu stellen, in meiner Predigt, die ich halte, können die Geschwister, die mir zuhören, nachvollziehen, wie ich von der ursprünglichen Bedeutung des Autors über die Prinzipienbrücke in unsere Zeit komme, zu meiner Anwendung, die Illustration. Können sie nachvollziehen, was der Text ursprünglich meinte oder gesagt hat Und was es für uns heute bedeutet. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass die Leute in unseren Gemeinden das da vorziehen und das verstehen. Und deshalb plädieren wir sehr stark für die Auslegungspflicht. Weil das ist genau das, was wir tun. Wenn wir die Bibel auslegen, ich nehme ein Buch, ich nehme den Philipperbrief, ich fange an bei Vers 1, ich nehme den ersten Abschnitt, ich erkläre den Sinn, das heißt die ursprüngliche Absicht des Autors, die Bedeutung, die es damals hatte. Ich mache vielleicht eine kleine Einführung in den Philipperbrief. Wann wurde der geschrieben? Von wem wurde er geschrieben? Warum wurde er geschrieben? Was sind die Absichten der Autor gefolgt? All das gebe ich als Einleitung, vielleicht sogar schon als ganze Predigt, erst mal weiter, meine Geschwister. Ich will immer sehr klar verstehen, was war überhaupt los? Warum wurde dieser Brief überhaupt geschrieben? Was wurde dieser Brief kommentiert? Und dann fange ich an, Vers 1, Vers 2, und dann geht es los und dann lese ich den Text Vers für Vers aus. Ich sage den Leuten immer, schau mal hier, Vers 2, das lest du hier. Und jetzt, das ist das, was es bedeutet, und das ist so, wie wir es heute anwenden. Also das ist die Idee, wenn wir sagen, Predigen ist öffentlich, haben wir damit, ihr habt hier ein paar Dinge, die wir betonen sollen. Eine Sache ist die Absicht des Autors. Das habe ich schon fünfmal gesagt, ihr merkt das, man muss Dinge wiederholen. Meistens begreift man es erst am siebten Wort. Also ich muss es noch zwei, dreimal sagen, damit es alle mitkriegen. Okay? Die Absicht des Autors müssen wir betonen. Der Lerneffekt wird sein, die Bibel ist nicht im Vakuum, sondern vor dem Hintergrund wahre Geschichte in Zeit und Raum entstand. Gott offenbart sich in Zeit und Raum, in dieser Realität, in einer bestimmten Kultur, zu einem bestimmten Zeitpunkt. Das ist wichtig, dass die Leute das verstehen. Das Zweite ist, wir müssen eine klare Richtung haben, unseren Predigt. Also nicht irgendwie theologische, wie sagt man es auf Deutsch, theologische Dumptrucks im Englischen. Also so ein kurzes und ein Philosophen. Ja, das gibt einfach diesen Informationsdampf für die Leute. Das wollen wir nicht machen. Sondern die sollen das nachvollziehen können. Hier ist eine klare Richtung. Hier ist ein Argument. Paulus beginnt mit dann. Dann beginnt er zu beten. Dann formuliert er seine Absicht. Ich will aber, dass ihr erkennt. Dann und so weiter und so weiter. Also Argumentationsketten, Zusammenhänge werden verstanden, werden miteinander verknüpft. Das wollen wir, dass die Geschwister das machen. Deshalb sollen sie auch mit ihren Gliedern da sitzen. Das ist ganz wichtig. Sie sollen die Bibel von ihren Augen haben. Schaut mal auf Vers 2. Schaut mal auf Vers 3. Das ist extrem wichtig, dass wir das machen. Weil dann können sie verstehen, ah, okay, das hat hier, das steht hier und das ist es, was es für mich bedeutet. Und dann natürlich die klare Richtung und die klare Anwendung. Und hier haben wir verschiedene Lerneffekte. Wir beobachten, wir lernen Gedanken, Zusammenhänge zu sehen und der Lerneffekt ist natürlich am Schluss auch, dass der Zweck der Bibel verstanden wird, wie das, aber das ist die Antwort, das Ziel. Das Ziel des Gebots ist Liebe aus meinem Herzen. Also das sollen die Leute auch verstehen. Obwohl das, wiederum gesagt, nicht unbedingt alles nur mit Hermeneutik zu tun hat, aber Hermeneutik ist wie im Grundbau überall drin. Ich hoffe, das habt ihr jetzt verstanden, auf dieser Grafik, die ich vorhin gezeigt habe. Also, was will ich mit allem damit sagen, ist, unsere Hermeneutik wird dann am sichtbarsten, wenn wir sie praktizieren. Ist sie klar? Ihr müsst es tun. Ihr müsst es vorführen, demonstrieren. Wie es geht. Das ist die Idee. So können wir der Gemeinde, ohne dass sie vielleicht sogar das Wort Hermeneutik kennt, beibringen, richtig zu denken, sagen wir mal, kontextuell, wörtlich, grammatisch, historisch zu denken, die Bibel richtig zu verstehen, in ihrem ursprünglichen Zusammenhang und nicht irgendwelche Dinge aus dem Zusammenhang zu weisen. Und das ist wirklich interessant, es ist spannend. Ich habe in meinen 15 Jahren jetzt schon einiges schon gesehen, Leute, die auch unter dieser Lehre der inneren Zeit sitzen, wie immer wieder. Sonntag für Sonntag Auslegungskrieg wörmt, immer mal wieder hört. Hier, der Autor, ursprünglich, Kultur, damals und jetzt, heute, all diese Dinge ständig hören. Und dann kommt irgendein rein, irgendein Besucher, dann geht jemand und das zitiert einen Vers, man sieht schon das Gesicht.
Ich bin so.
Weißt du, er merkt schon, irgendwie hat er da was auseinandergenommen oder irgendwas falsch, nicht im richtigen Zusammenhang. Also, man verirrt eine Art der Spür bei so Leuten.
Ich versuche schon,
das ist enorm hilfreich. für den Schutz eurer Gemeinde sind, eure Leute in eurer Gemeinde eine gesunde Hermeneutik im Kopf haben, dann kann nicht so schnell in ein Irrlehrer reinkommen und irgendwas erzählen. Die werden alle sagen, oh, lass uns Bibel hören. Ja? Also, lass uns mal gucken. Ja? Lass uns mal schauen, was da noch drumherum steht um den Vers. Und meinst du wirklich, das war die Absicht von Paulus, als er was gesagt hatte? Solche Fragen werden aber gestellt. Natürlich sicher nicht von allen, aber ich glaube schon, dass das eine Möglichkeit ist. Also Hermeneutik wird dann am sichtbarsten, wenn sie praktiziert wird. Viele Dinge lernt man besser durch Erfahrung als durch Unterricht. Ich kann mich auch gut erinnern, auch persönlich, als ich nicht nach Berlin gekommen bin, das war 2003, da kam ich als gescheiterter Missionar aus Russland nach Berlin und habe zum ersten Mal verstanden, was Hermeneutik ist. Am besten habe ich es verstanden, weil ich die Ausrichtung gewesen bin, gesagt, Sonntag für Sonntag, ich habe gemerkt, das ist spannend. Das ist eine tolle Idee. Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen. Man nimmt den Bibeltext und erklärt den Bibeltext und man wendet ihn an. Wow! Das ist eigentlich nicht so schwer, oder? Aber es hat so viel Kraft. Es ist so gut. Ich habe mich richtig gefüllt gefühlt zum ersten Mal. Ich war schon 6 Jahre Christ. Ich bin 1997 zum Wahl von 2003 bin ich aus Berlin gekommen. Und dann habe ich mich zum ersten Mal so richtig gefüllt gefühlt. Das ist ein Fehler. Aber davor habe ich halt viele Sprungbrennpredigten und Plexiglas-Predigten, wie sie alle nennen. Das heißt, was ihr von Hause wirklich kennt, aber Themen predigen. Obwohl das ja nicht falsch ist. Man kann sich nur bei Themen predigen. Man steht nicht falsch. Aber ich glaube, wenn hier konsequent Auslegen fehlt, dann werden wir diese Struktur der Gemeinschaft. Gut, jetzt ist es aber nicht nur so, dass wir, deshalb nenne ich das gemeinschaftliche Hermeneutik, am öffentlichen Hermeneutik vor der Kanzel als Lehrer, du als Lehrer und als Pastor, verkündigst diese Hermeneutik, indem du sie anwendest. Aber wir haben auch noch sowas für sich. Gemeinschaftliche Hermeneutik finden. Das heißt eben, dieses Denken, diese Denkkultur in der Gemeinde. Wie können wir die fördern? Was gibt es da für Möglichkeiten? Und mir sind hier ein paar Dinge in den Sinn gekommen, die wir praktizieren. Vielleicht habt ihr noch bessere Ideen und andere Ideen, aber sicher ist das eine Sache, die wir machen sollten. Ich habe hier sieben Punkte. Das erste ist, möglichst oft Texte auslegen. Also nicht nur übernehmen von den Ganzen, sondern eben auch in eurem Hauskreis oder in Bibelstunden oder selbst in Gebetsstunden. Es kann auch mal eine kurze sein, muss nicht eine Stunde klare, volle, Vollgas Exegese sein, sondern einfach nur auslegen, zeigen, kurz erwähnen, Autor, Herkunft, Idee des Textes. Nicht einfach einsteigen, Vers lesen, lesen ein paar Gedanken, sondern immer so ein bisschen diesen Kontext geben, immer ein bisschen dieses Verständnis fördern. Hey Leute, das steht nicht im Vakuum, da gab es die ursprüngliche Absicht, da gab es den Hintergrund, da gab es den Kontext, den wollen wir erwähnen. Damit fördern wir das. Dann natürlich, wir ermutigen, das tun wir auch im Kontext der Seelsorge. Das ist auch wichtig, dass wir einen Text nehmen und auslegen. Deshalb beispielsweise bei uns am EFTC müssen die Seelsorger und die Prediger beide Theologie und Hermeneutik machen. Das ist ganz wichtig. Gerade in der Seelsorge stehen wir in der Gefahr, gewisse Texte aus dem Kontext zu reißen, weil wir gehen dann zu Epheser 4 und nehmen das Austauschprinzip, ja, ablegen, anziehen, kennen vielleicht einige von euch, aber wir vergessen zu betonen, dass es noch in Kapitel 1 bis 3 gibt, unsere Stellung. Aber die wäre vielleicht auch sehr hilfreich für den Rat, zumindest zu verstehen, woher wir kommen und dann aufgrund dessen, aufgrund dieser Identität, die wir haben, leben wir auch im Sinn. Also hier auch Kontext geben, selbst in der Seelsorge, das ist enorm wichtig. Da hat Hermeneutik sehr viel zu tun in der Seelsorge. Dann empfehle ich, in den Familienandachten mit der Bibel zu arbeiten, sobald es irgendwie möglich ist. Wir haben heute Morgen gehört, Kinderbibel, selbstverständlich, wenn Kinder kleiner sind, aber ich habe die Erfahrung gemacht, sobald die Kinder alt genug sind und lesen können, verstehen können, nicht mal richtig überlegen. Man liest in den Text vor und erklärt in den Text. Dann haben wir natürlich bei uns in der Gemeinde Männertraining oder Männerkreis, weil wir wollen die Männer, die Häuser der Familien, wir wollen die Männer trainieren, auch in Theologie und Hermeneutik. Natürlich auch in Frauen selbstverständlich, deshalb auch in anderen Orten zum Beispiel. Man kann auch einen Kurs über Hermeneutik anbieten in der Gemeinde. Man kann auch sagen, lass uns in der Bibelstunde mal über dieses Thema sprechen. Einige Lektionen machen über diese Auslegungsfrage. Dann haben wir natürlich die Möglichkeit, gemeinsam das Bibellesen zu fördern. Auch hier das Fördertextverständnis, fördert Lesekompetenz. Das ist auch etwas, was mich immer wieder erschreckt, wenn ich manchmal Schüler oder Kinder, Zweitklässler, Viertklässler höre, wie die lesen. Also einfach, dass man irgendwie diese Lesekompetenz fördert, auch schon bei kleinen Kindern, das macht nicht, das schadet nichts. Und dann Angebot des Materialien zählen. Durch, es gibt gute Bücher zu dem Thema. Leute sagen, erinnert mal das Buch. Zum Beispiel das Buch von, das müssen nicht irgendwelche, ich weiß, bei der Hermeneutik gibt es auch so ein bisschen Schadliches, da wird schon im Kopf vergehen, aber das ist das Buch von Hendrix, Bibellesen mit Gewinn. Ganz einfach, ganz praktisch, wie beobachtet man, wie stellt man Fragen an den Text, auch kleine Übungen bringen, also wirklich auch für den Laien begreifbar und umsetzbar. Und das ist das, was wir der Gemeinde geben. Und wie gesagt, es gäbe hier noch viel mehr, aber das ist, glaube ich, also eine Idee. Sie verstehen, worum es geht. Also, wenn ihr gegen deine Lehrstunde geht, oder Seelsorge machen willst, oder Predigen haben, oder sonstigen, wir öffnen die Bibel, wir erklären einen Text, wir versuchen immer gleich zu erwähnen, da gibt es den Alltext, da gibt es den Hintergrund, da gibt es die Absicht des Autors, und das massieren wir sozusagen so in die Gedächtnisse der Menschen. Das ist prägbar. Es entsteht eine Kultur, es entsteht ein Denken und Denken, so man versteht das. Weil es kommt vorne von der Kanzel, es kommt in den Hauskreisen, man spricht immer davon, wir schützen uns auf den Schrift, wir legen Texte aus, dass die Autorität uns auch greift. Justet uns. Gut, jetzt haben wir noch 8 Minuten. Einzige Frage. Dann ist es schon vorbei. Jetzt gibt es irgendwelche Fragen.
Hat sie?
Also erstmal hier in Lübeck. Geht auch aus dem Prinzip, dass man die Bibel in der Bibel
zum einen
aus der biblischen Information für einen Maßstab macht, wie würdest du sagen? Ich würde sagen, man konnte sie nicht bei uns durchziehen, obwohl das wirklich, man die Antwort innen in der Schrift selber finden. Dann gibt es auch irgendwie, weil die Möglichkeit oder da vielleicht eine erforderliche Neige steckt, weil das würde ich jetzt dann auch dagegen spielen. Das würde ich nicht vorher sagen, dass man da ganz konsequent sein kann.
Ich würde sagen, es kommt drauf an.
Wenn du selber ein Studium machst, wo du intensiv studierst und Reden vorbereitest, würde ich auch immer empfehlen, lies erst nur den Text. Beobacht den Text, mach dir deine eigenen Notizen und dann konsultiere nachschlagewerte Kommentare. Die einzige Ausnahme ist Hintergrund. Das ist okay. Also wenn ich zum Beispiel eine Einleitung lese, eine Schulbibel, wirklich Einleitung, den Kommentar, die Einleitung. Dass ich auch so ein bisschen weiß, okay, wann hat Paulus geschrieben, warum, wieso, wozu, Hintergründe, was war los und so weiter. Das ist okay. Oder Karten zum Beispiel, irgendwelche Abhandlungen, mit gucken, wo waren die Orte und so weiter. Das ist alles so ein bisschen Teil des Studiums. Dann natürlich konstruktive Kommentare. Das wäre jetzt, wenn du ein Studium machst. Aber das kann natürlich sein, dass ich irgendwo, weiß nicht, eine andere Situation habe. Ich mache morgen am Nacht meinen Kindern, ja. Ja, da will ich natürlich nicht jedes Mal Kommentare konzeptieren und so weiter. Das ist vielleicht gut, einfach eine gute Säule der Studienbildung zu haben, wo man weiß, wie der Autor mit der Schrift umgeht. Beispielsweise die Schaule Karsten Studienbibel. Wir wissen, wie er mit der Bibel umgeht, was wir da jetzt einen Kommentar haben. Wir wissen, was er für ein ist, wie er dran geht an die Schrift. Und da kann man sagen, okay, das sind die Notizen, die sind hilfreich. Weil da kann ich in 20 Minuten wirklich nicht mehr. Aber trotzdem suche ich selbst einen Anlass. Mein Kind hat dieses Prinzip mit Eltern, das war damals, das ist heute. Also das Einfache kann man immer machen. Nehmen wir mal an, du liest im Alten Testament. Ja, dann kannst du sagen, okay, das war damals so. Was können wir jetzt für heute nicht nehmen? Ich trage in einem Kindzimmer, ich habe Teenager. Also mein Ältester ist 20, dann 19, dann 16 und 12. Ja, das sind das die Altersgruppen, die ich habe. Nein, du bist schon so ein bisschen mehr so, okay, was denkt ihr? Die sind schon da und wissen mich gut, ja. Die wissen aber, okay, das ist Altes Testament, Altes Bund, Parents, Patinien, heute nicht denken, aber die alle sehen, Gott ist souverän, Gott ist mächtig, wir lernen was im Gott, zum Beispiel. Ah, okay, in Zeit, wo das Prinzip, das sehen wir bei anderen. Und so kann man es auch ganz einfach machen, aber man hat dasselbe Prinzip erdeutlicht. Und deshalb sage ich, je nachdem, die Zeit, die Temperatur, die passt, dann kann man sich das überlegen. Vielleicht nochmal zur Frage, außergewöhnliche Quellen, wir sind angewiesen auf Kommentare und Lexika, weil wir wissen nicht alles. Also es ist ja doch hilfreich, dann sich selber zu prüfen und zu schauen, was haben andere Männer dort in Städten zu sagen. Weil ich ja nicht allein bin.
Ja.
Wenn man Beispiel, wenn der Lars Maul, wenn ich einmal in der Odyssee gesetzt hätte, wo der Herr sagt, wenn ich auch ist, denke ich, dass man auch in meinem Mensch ist. Und ich hätte noch die Auslegung dazu gehört, lieber irgendwie das, wo der ganz kalt sein oder ganz warm sein, aber nicht rau, das ist so widersprüchlich. Da habe ich mal gesagt, das kann nicht sein. Dann hat er so erklärt, dass es eine Wasserleitung gab in der Stadt Laugensee, wo quasi, wo das Wasser, wenn es wieder vor dieser Stadt blau war, das war irgendwie ungenießbar. Das wäre meine, kann man einen Keg so auslegen, kann man sagen, weil diese Information finden wir ja in der Bibel selber
nicht. Ja,
Bibel
nicht.
Genau, kann man das so machen, der Auslegung macht, dann ist man ja, aber der Bäscher sehr schwünstig zum Wahrstab der Auslegung gemacht, weil der hast ja nicht, aber diese Information ist hilfreich, ich denke ich. Aber dann ist ja auch die Frage, was sagt eben, konsultiere die biblische Karte, wir schauen, was sagt der Westbeschiff. Steht das mit dem überein, was sonst steht? Und ich glaube auch, dass die Aussage da ist, im Sinne von, wenn es sagt, kalt und warm, heiß, ja, das sagt, ich wünschte mir, Ende der Welt, hier oder hier auch nicht, ist es in der Mitte nicht. Und was er damit auch, er spielt an auf diesen kulturellen Kriegs. Weil die wussten genau, was er meint mit diesem Bau an, was er spricht. Die haben das schon geschwenkt für die Zeit. Tatsächlich gibt es historische Berichte, die sagen, dass es sogar mit Mineralien verseucht war, dass es gut war. Nach der Lerbezehr gezogen, bis wir es da irgendwie Baumschmerz und uns die ersten rechten sind. Also, natürlich machen wir das nicht zur Autorität, aber es gibt dem Ganzen mehr Farbe, wenn wir ein bisschen verstehen, okay, das war ja los. Es hilft uns im Verständnis. Ich würde nicht sagen, es ist autoritativ, natürlich nicht. Aber diese Informationen, die haben wir teilweise aus Ausgrabungen, aus Geschichtsschreiben und so weiter. Man, ja, immer mal lexikal mit Schwabiger, mit Kopf. So gesehen würde ich sagen, es ist ein Einfluss, wie ich das verstehe. Aber die letztendliche Entscheidung ist natürlich der biblische, wird es an der Geschichte bestätigt, zum Beispiel. Dann sagt Gott an anderen Stellen, ich will, dass ihr euch entscheidet, dass ihr konsequent seid. Ich hasse es, wenn ihr unentschieden seid. Gott hat befindet, wir finden die Gott auch so. Und wir sehen, was Jesus sagt, folgen wir noch nicht sagen, stehen, der Feind ist auch Courage. Also, es ist tatsächlich vorhanden. Aber das ist durchaus. Ja. Aber ich verstehe, was du meinst. Wir müssen vorsichtig sein, aber wir sind trotzdem auch angewiesen. Jetzt war der Hilfe noch eine Frage, dann hier.
Okay.
Ich habe das Verständnis. Frage ja zu Prinzipien. Weißt du, ich bin so verstanden, dass man die zeitlosen Prinzipien und Warte sehen. Dadurch erkennt, dass sie ja wiedererkannte der Bibel zu sehen.
Zum Beispiel. Ja, also nicht das Einzige.
Ja, okay. Weil die Frage, die ich hatte, wie geht es Richtung, wenn mir jemand sagt, jetzt reicht das, ist einmal im Winkel schwede.
Deshalb sage ich zum Beispiel, also es gibt immer Ausnahmen. Wenn ihr jetzt, wie gesagt, nicht drei Jahre haben wir 40 Jahre. Es gibt andere Gründe, warum wir denken, dass Dinge zeitlos sind. Auch wenn denn die Schrift es zum Beispiel als zeitloses Prinzip formuliert. Also der Autor selber gibt uns zu verstehen, das ist jetzt zeitlos, das ist immer gültig. Also es gibt andere Gründe, warum das so sein kann.
Das ist ehrlich, ja.
Also nur weil es einmal da steht, heißt es nicht gleich, ja, das müssen wir nicht da. Das wäre gefährlich. Obwohl wir zugeben müssen, dass die essentiellen Wahrheiten der Schrift tatsächlich sehr oft wiederholt sind.
Also ich hoffe, dann mache ich ja nicht. Der Beleg strengt daraus, wo die Absicht des Autors von der Absicht Gottes ankreuzt. Ich glaube, es ist überhaupt.
Ich denke,
das heißt, seit 22, da das kommt sie nicht am Kurs.
So, ja, okay. Ja, das ist natürlich, das ist jetzt ziemlich komplexer. Ja, also hier geht es dann darum, dass wir vielleicht erhören, sind, okay, was wollte David kommunizieren? Und dann sicherlich, wir haben eine Art Doppelautorenschaft, das ist so möglich. Also, wir haben immer auf die Absicht Gottes heimisch, können wir die Absicht des Autors. Deshalb habe ich ja gesagt, ich bin natürlich der Kraft, kommt als Schuh. Also David war ein Prophet und er hat auch immer Aussagen gemacht, die er selber nicht wissen konnte. Dann hat man das schon immer. So wie 1. Petrus 1 sagt, ne, dass die Propheten Einsicht haben wollten, aber es nicht kaum mag, so gewesen hat. Also hier kommen im Prinzip in die Heilsgeschichte, Altenbuch, Neubund, fortschreitende Offenbarung, das alles haben wir im Prinzip in die Welt. Eigentlich so einfach.
was ich jetzt, ja, das sind eben dann die schwierigen Fälle.
Auch im Grundsatz her schauen wir trotzdem, erstmal, was wurde da kommuniziert. Das ist schon die erste Frage, die ich stelle. Und dann natürlich, wenn ich merke, oh, der Vers wird im Neuen Testament zitiert, dann müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht plötzlich die Neue Testamentliche Bedeutung der Psalm umstellen. Ja? Sondern weil der Absicht des Autors bleiben, Psalm 22 predigt, dann ist doch lieber ins Neue Testament und Felix Stark. Das finden wir. Man kann darauf hinweisen, dass dann ein Zusammenhang besteht, aber der Gesamtgut ist, biblische Karte wird.
Ob 4, das.
Und der Frage. Also noch eine Frage. Ich kann mich auch gerne persönlich machen.
So ist ja. Ich noch Chris Bell.
Ja, bitte.
Wir gehen also zusammen mit Christian Mormon, das ist schon gut, wie es sich und die Dramastiker sind, die ich sage, Entschuldigung, was die Sars auch nicht gut. Und was das für jede Gattung in den Kostenleiterschiff oder sind.
Ich denke, ja, also ich denke, auf jeden Fall bei einem Psalm ist wichtig, das ist Poesie. Poesie, das heißt, du hast Reime, du hast Parallelismen, also Strukturen bestätigt, die niemand beachten sollte. Manchmal sehr viel genügliche Straße, als halt die Gedichte sind. Und auch, nicht zu vergessen, Psalm und Gesang. Sie haben von Schrossen und Öffnen, Chorus und so weiter, Ohrenübungen, wie das auch ein Kindschopfer. Literaturgattung ist Poesie und eine wahre Bildsprache. Ein Bäume in die Hände klatschen und so, dann müssen wir wirklich vorsichtig sein, dass es nicht wirklich auswählen, sondern geschehen für finanzierende Poesie. Ja. In Parallelismen, zum Beispiel die Sprüche, ja, oder die Papagetarien, dass diese alphabetische Anordnung, Hebräischen, dass eben das Alphabet entsteht und solche Sachen, die wir jetzt vielleicht Deutsche so sehen, aber dann entstehen teilweise die Wiederholungen, vielleicht nicht unbedingt jetzt systematisch sind, sondern weil das Alphabet gut kennt, Psalm und Gläubigen sind vielleicht, ne? Ins Film wiederholt, immer wieder das Wort Gottes, dann kommt Leid, dann wieder das Wort Gottes, das Wort Gottes, weil es mehr eine Meditation ist und nicht von 1 Punkt 2 Punkt 1 mit Erfahrung zu zitieren. Das wären so Dinge, die man erbricht. Gut, ich würde sagen, Schluss. Wenn ihr pünktlich, wie gesagt, es soll pünktlich fertig sein. Es ist 14:32 Uhr, aber ich will noch ein bisschen mehr von Veranstaltungen. Vielen Dank, schön, dass Sie da waren.
Das war ein Podcast der berufsbegleitenden Bibelschule EBTC. An mehreren Standorten in Deutschland und der Schweiz kannst du dich zu Lehrgängen wie Bibelkunde, Auslegungspredigt, Musikdienst und biblischer Seelsorge anmelden. Mehr Informationen dazu findest du unter ebdc.org/podcast.